SWR 2.
Kunst boomt. An der Documenta in Kassel zum Beispiel waren dieses Jahr so viele Besucherinnen und Besucher wie noch nie. Mit diesem Publikumszuwachs beschäftigen wir uns heute in Reflexe. Gast in der Sendung ist der Kurator Rein Wolfs. Er zeigt gerade eine neue Ausstellung zum Thema. Sie heißt «The New Public» und regt an zum Nachdenken eben darüber, was das bedeutet für die Kunst, mehr Publikum und mehr Öffentlichkeit. Diese Ausstellung ist zu sehen in Bozen, im sogenannten Museion, dem Museum für zeitgenössische Kunst in Bozen. Barbara Basting hat Rein Wolfs dort getroffen.
«The New Public» von einer neuen Öffentlichkeit und einem neuen Publikum. Rein Wolfs, so heißt Ihre Ausstellung hier im Museion in Bozen, wo Sie als Gastkurator tätig sind. Lassen Sie uns erst einmal über den Titel sprechen. Der klingt ja sehr nach einem Theorieaufsatz, nach einer Abhandlung. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das in einer Ausstellung abgehandelt werden soll. Wie kommt es zu diesem Titel?
Ja, es kommt eigentlich zu diesem Titel, weil ich klar machen wollte, dass man auch heutzutage ein Statement machen muss für die Öffentlichkeit. Und dann denke ich auch vor allem für die öffentliche Museumslandschaft. Wir sind hier im Südtirol, wir sind hier in Italien und wir sind in einem Land, wo die Öffentlichkeit sehr stark unter Druck steht. Und das schon seit Jahrzehnten. Wir haben es mit einem Land zu tun, in dem die politische Öffentlichkeit sehr stark zurückgedrungen wurde, wo eigentlich die Wirtschaftsmagnate Berlusconis und andere die Macht übernommen haben. Wir haben es zu tun mit einem Land, in dem die Museen, die öffentlichen Museen eigentlich sehr spät entstanden sind, vor allem die Museen für zeitgenössische und moderne Kunst. Und sie sind jetzt gerade entstanden und jetzt droht schon wieder der Schließung von gewissen von diesen Museen. Was momentan im Maxi in Rom passiert, das gerade vor einigen Jahren eröffnet worden ist und wo der Stab wieder ausgewechselt wurde und wo die Gelder gestrichen werden, was in Castello di Rivoli in Turin passiert. Es sind Museen, die massiv unter Druck stehen und die in der heutigen Wirtschaftslage nur mehr unter Druck stehen werden. Wir haben es in Bozen zu tun mit einer sehr reichen Region im Vergleich zum Rest Italiens. Aber auch hier wird man streichen müssen. Ich denke, wir müssen als Museumsleute, als Kunsthistoriker, als Kuratoren in den kommenden Jahren in weiten Teilen Europas auf jeden Fall für die Öffentlichkeit der musealen Strukturen Garant stehen und auf die Barrikaden gehen. Und dafür habe ich dann auch einen Titel gesucht, der gewissermaßen plakativ ist. Weil ich wollte auch zeigen, dass man heutzutage, wenn man in der Kunst tätig sein will, wenn man an der Front tätig sein will, dass es auch um Kommunikation dreht und dass es auch um Vermittlung dreht. Und The New Public ist in dem Sinne kein theoretischer Aufsatz, eigentlich ein sehr untheoretischer Aufsatz. Es ist der Versuch, um in diesem kleinen Begriffpaar ein paar also scheinbar gegensätzliche Größen zusammenzudenken. Und der Begriff Public auf Englisch hat natürlich die Möglichkeit, um mehr Dinge einzuschließen, als wie das zum Beispiel auf Deutsch ist. Wir können Publikum, können wir zum Beispiel nicht doppeldeutig denken. Aber der Begriff Public auf Englisch kann man sowohl wie Öffentlichkeit wie auch als Publikum denken. Und das ist eine Zweideutigkeit, die ich interessant fand, um damit zu spielen.
Sie haben von diesen dramatischen Entwicklungen hier in Italien in der Museumslandschaft gesprochen. Man kann sicher davon ausgehen, dass auch an anderen Orten in Europa, von Spanien wissen wir das schon, in Frankreich gibt es vielleicht auch Einsparungen. Also überall wird natürlich jetzt im Zuge dieser Finanz- und Wirtschaftskrise gespart werden, auch in der Kultur. Lassen Sie uns an diesem Wendepunkt, wo Sie The New Public ausrufen, fragen, erst einmal, wer ist das alte Publikum und wer ist die alte Öffentlichkeit? Denn das ist ja auch ein Gegensatz, auf den Sie sich beziehen, wenn Sie da etwas Neues deklarieren. Das alte Publikum. Was ist das alte Publikum?
Das alte Publikum ist, denke ich, im Grunde genommen das Bildungsbürgerpublikum. Ich bin seit ein paar Jahren in Deutschland tätig und da ist dieses Bildungsbürgerpublikum eigentlich noch sehr präsent. Ein Publikum, was aus Gewohnheit ins Museum geht, was eine gewisse Bildung da mitbringt, diese Bildung zum Teil projiziert auf die Werke die es auch in den Räumen begegnet und ein Publikum, was sich auch Wissen zugeeignet hat und dieses Wissen auch gewissermaßen bestätigt sehen möchte im Museum, wo man dann auch zwischen Werken durchläuft. Die alte Öffentlichkeit ist eine Öffentlichkeit, in der die Systeme einander gegenüberstanden, die politischen Systeme gewissermaßen klar waren. Es ist eine Öffentlichkeit, in der auch die Religion seinen festen Platz hatte und nicht unbedingt angezweifelt wurde. Es ist auch eine Öffentlichkeit gewesen, in der ich sage jetzt mal, physischen Öffentlichkeit, auf dem Dorfplatz, auf dem Platz in der Stadt, auf der Piazza, um es mal in italienischen Begriffen zu sagen, das politische Tagesgeschehen jeden Tag besprochen, diskutiert wurde mit Pro und Contra und wo auch sonstige Themen, die mit Öffentlichkeit zu tun haben, immer wieder groß im Gespräch waren.
Jetzt haben Sie dagegen eben das neue Publikum. Was ist das neue Publikum? Ist das anders? Ist das aktiver oder soll es überhaupt erst geschaffen werden? Sind Sie da auf einem missionarischen Pfad?
Da gibt es natürlich ein paar Punkte, die man behaupten kann. Erstens kann man behaupten, das neue Publikum ist viel diverser zusammengesetzt durch die Migrantenströme, die wir in den letzten Jahrzehnten in Europa kennengelernt haben. Zweitens ist es natürlich ein Publikum, das nicht mehr alles for granted nimmt, um das mal so zu sagen. Also wir haben es mit einem mündigeren Publikum zu tun, was seine eigene Meinung gelernt hat, darzustellen und zu verausgaben und was gelernt hat, um diese Meinung immer wieder auf den Tisch zu bringen. Und drittens haben wir es zu tun mit einem neuen Publikum als eine Zusammensetzung von Menschen, die alle imstande sind, Bilder zu produzieren. Jeder ist momentan dran, um mit seinem Phone, mit seinen anderen Gadgets, mit seiner kleinen Digitalkamera immer wieder neue Bilder zu produzieren, die auch kreativ sozusagen zu verarbeiten und damit etwas in die Welt zu bringen, auf die virtuelle Plattformen wie Facebook und anderen zu schieben, wo man fast denkt, dass das auch sehr kreativ ist und wo eigentlich auch eine Bedrohung für die Kunst, für die Kunstwerke, wenn man so will, festzustellen ist. Das neue Publikum ist also mündiger, ist ein Publikum, was meint, imstande zu sein, auch kreativ tätig zu sein, ist ein Publikum, was sich viel mehr als früher veröffentlichen will, darstellen will, das eigene Ego auch auf den unterschiedlichen Plattformen platzieren will. Und es ist auch ein Publikum, das diverse zusammengesetzt ist, andere Sprachen, unterschiedliche Sprachen spricht und ganz andere Interessen teilweise hat wie früher.
Wenn ich Ihnen zuhöre, Reinwolf, dann ist die Frage nach der alten und der neuen Öffentlichkeit ein Stück weit ja schon beantwortet. Sie haben gesagt, es gab früher eher diesen vielleicht auch Konsens, die Piazza jetzt mal als idealtypischen Ort, wo Dinge verhandelt wurden. Vielleicht können Sie noch mal das auf den Punkt bringen, was sich da zwischen alter und neuer Öffentlichkeit getan hat. Also man sagt ja, es ist einerseits die Öffentlichkeit passiver geworden in der Politik, also politikmüde, davon spricht man. Und gleichzeitig erleben wir ja jetzt seit einiger Zeit ziemliche Volksbewegungen mit Occupy und den verschiedenen Ausläufern. Wie würden Sie das genau beschreiben, Reinwolfs?
Also ich finde es überraschend und wirklich interessant, dass in den letzten Jahren, vielleicht hat das irgendwo auch bei Stuttgart 21 zum Beispiel in Deutschland angefangen. Castor-Proteste sind immer noch sehr aktiv und sehr inventiv und neuerdings mit der Occupy-Bewegung hat sich wirklich mal wieder eine breite Gegenbewegung dargestellt, die versucht auf eine gewisse Art auch in den unterschiedlichen Bereichen des Lebens, auch in der Kunst, im Kunstbereich des Lebens. Schauen wir uns den Friedrichsplatz an, wie er während der ganzen Dokumenta, während fast 100 Tage ausgeschaut hat, wie ein großes Occupy-Camp. Occupy versucht sich gewissermaßen auch anzubiedern. Ich habe da auch meine kritischen Momente dabei, wenn ich denke, dass sie zum Beispiel etwas auf dem Friedrichsplatz aufgestellt haben, was sie als Kunstwerk deklariert haben, wovon ich denke, das müsste man eigentlich gar nicht als Kunstwerk werten, sondern das ist was anderes. Und es wäre der Gegenbewegung auch dienlich zum Teil, wenn es sich nicht unbedingt mit den analog an der richtigen Wert manifestieren würde, aber eben auch die Gegenposition versuchen wird, auch in Zukunft zu generieren und zu positionieren. Die neue Öffentlichkeit, die hat in dem Sinne die Möglichkeiten, weil die Bildung anders ist, weil die Möglichkeiten anders sind, weil die Medienwelt so viel anwesender ist und die Nachrichten alle zu uns kommen, hätte sie die Möglichkeiten natürlich viel ausgereifter, auch über Politik und so weiter und breite gesellschaftliche Themen zu diskutieren und zu urteilen. Nur scheint es so, als ob diese Medialisierung der Welt und der das Allumgegenwärtige der Fragestellungen der, der Medien, als ob das dazu geführt hat, dass das vor allem zu einer bestimmten Linie geführt hat, wo das Entertainment und das Feiern seiner selbst und die Selbstdarstellungen in den Vordergrund geraten sind.
Sie hören DRS2, Sie hören Reflexe. Ich bin hier im Gespräch mit Rhein Wolfs. Rhein Wolfs ist im Moment Gastkurator am Museion in Bozen und wir haben eben einen kleinen Sprung zurückgemacht nach Kassel, wo Sie normalerweise der Leiter der Kunsthalle Fridericianum sind. Sie haben gesagt, Rhein Wolfs, Occupy hat sich angebiedert bei der Kunst. Gleichzeitig hat die Kunst ja auch Occupy instrumentalisiert, könnte man sagen, an der Berlin-Biennale. Da scheint im Moment etwas im Gange zu sein. In der Berlin-Biennale wurden die Occupy-Leute und die Indignados extra eingeladen, teilzunehmen. Was ist jetzt eigentlich die Rolle der Kunst heute? Unser Gespräch spitzt sich eigentlich auf diese Frage zu.
Ja, ich denke, die Rolle der Kunst ist auch klar zu machen, dass sie Kunst ist und dass sie nicht Bilderproduktion ist. Die Rolle der Kunst, die Strategie der künftigen Kunst existiert meines Erachtens darin, dass sie imstande ist zu zeigen, dass sie was anderes ist als diese Bilderproduktion, die jeder den ganzen Tag über sich ausgeleert sieht. Die Kunst kann sich beispielsweise darauf zurückziehen und zeigen, ich verfüge über gewisse magische Kräfte, um nicht die Bilder unbedingt zu bearbeiten und neue Bilder in die Welt zu setzen, aber um zum Beispiel auch Objekte aus der Realität zu nehmen, reale Objekte, und die durch irgendeinen magischen Touch, der magischen Touch des Künstlers, der Künstlerin, in den musealen Raum zu setzen, das Ready-Made-Kunstwerk zu deklarieren und zu präsentieren. Es ist nicht umsonst, dass wir jetzt auch in der Ausstellung ein paar Ready-Mades haben. Und ich denke, dass das Ready-Made in den letzten Jahren einen richtigen Revival feiert, wirklich damit zu tun hat, dass Künstler damit vielleicht unbewusst, vielleicht auch bewusst klarzumachen versuchen, dass die neue Bilderproduktion nicht unbedingt die künstlerische Lösung sein kann, weil dass wir damit eigentlich affirmativ die gesellschaftliche Entwicklungen mittragen. Und das, wenn man eine andere Welt bieten will, eine andere Option bieten will, gerade dieses Ready-Made vielleicht eine wunderbare Lösung ist, um klarzumachen, dass Realität und Kunst einander zwar sehr, sehr nahe kommen, aber trotzdem andere Dinge sind und dass das Museum ein anderer Ort ist als die Welt, in der dieses Museum auch steht, aber dass gerade durch die Übertragung von einem in anderen, von einem Raum in den anderen Raum, dieser Austausch zustande kommt und Reflexion und Diskurs eigentlich gefördert werden.
Sie haben, Rhein Wolfs, schon angedeutet, wie diese Ausstellung aussieht. Lassen Sie uns doch noch mal genauer die Auswahl der Künstler anschauen. Mir ist zum Beispiel jetzt besonders aufgefallen eine Arbeit von Rosella Biscotti, ein Käfig, und in dem Käfig sind, der Käfig ist begehbar, in dem Käfig sind Bücherregale und da sind lauter russische Bücher. Im Hintergrund sieht man Plakate mit den ins Englische übersetzten Titeln dieser Bücher und das sind alles Bücher aus einer kommunistischen Bibliothek. Was hat eine solche Arbeit zu suchen in einer Ausstellung, die The New Public heißt?
Ich denke gerade, dass hier klar wird in der Arbeit von Biscotti, die sie zusammen mit Kevin van Braak gemacht hat, dass es auch um verloren gegangene Ideologien geht und dass auch die the Old Public in diesem Fall eigentlich nochmal wieder dargestellt wird. Biscotti und van Braak haben diese Bibliothek mit alten Sowjetpamphletten, Sowjetliteratur aus Litauen quasi gerettet, In den baltischen Staaten werden diese Bibliotheken aufgelöst, werden diese Bücher vernichtet, verbrennt, würde ich gerade noch nicht sagen, aber die Bücher werden aus den Bibliotheken verschwinden. Und sie haben so eine Bibliothek gerettet und dafür diesen Käfig, der auch so gewisse kunsthistorische Referenzen hat, am Käfigen von Rose Naumann zum Beispiel, sie haben den Käfig gebaut, das Gefängnis quasi gebaut, was zugänglich ist. Man kann da reingehen, sich ein Buch nehmen, da durchblättern und wenn man Russisch lesen kann, kann man es auch lesen. Und sonst kann man über die Übersetzungen auf die Plakate sehen, was das dann für Bücher sind. Man kann da reingehen und die Bücher werden auch dort für die neue Öffentlichkeit, für den New Public, was vielleicht Ideologie fern ist, geschützt, konserviert und für die Ewigkeit aufbewahrt. Es ist ein Akt gegen der Entideologisierung unserer Gesellschaft und in dem Sinne denke ich, dass es gerade in dieser Ausstellung mit diesem Thema eine sehr interessante Schlüsselrolle auch spielen kann.
Zwei andere Arbeiten bzw. zwei Werkgruppen, die mir aufgefallen sind und mir auch Spaß gemacht haben, sind von Christian Jankowski. Einerseits ein Video, wo ein Yachtverkäufer diese Exklusivjagden verkauft und das sind dann gleichzeitig Kunstwerke von Christian Jankowski. Man sieht natürlich da diese Kreuzung zwischen Yacht und Edelsammler. Es wird auch thematisiert. Und zugleich gibt es von ihm Readymades. Sie haben vorhin schon angesprochen, Readymades spielen eine wichtige Rolle von diesen Living Sculptures, wie man sie in Fußgängerzonen findet. Also die Menschen, die sich mit Bronzespray übersprühen und dann damit Geld sammeln. Das trägt auch zur Anmutung der Ausstellung von so einer Art Piazza bei. Warum haben Sie diese Arbeiten von Christian Jankowski in die Ausstellung genommen?
Ja, ich wollte unbedingt diese Living Sculptures von Jankowski haben, weil ich irgendwann vom Anfang an vorhatte, damit quasi wie ein Piazza, wie einen öffentlichen Platz in der Ausstellung zu kreieren. Das ist eigentlich eine Rückbewegung, eine Umkehrung der Dinge, die Jankowski mit diesen Sculptures durchgeführt hat. Wir kennen diese Sculptures von dem öffentlichen Raum, wo Menschen auf der Straße versuchen Geld zu verdienen, indem sie sich wie so ein Denkmal, wie so eine öffentliche Skulptur schmücken. Er hat diese Menschen, die das machen, genommen als Beispiel und das dann wieder in richtigen Bronze zu richtigen Skulpturen gemacht. Und die wurden vor mehreren Jahren an der Fries Art Fair im Park ausgestellt. Ich fand es richtig und wichtig, um die für diese Ausstellung in den Innenraum zu bringen, in den musealen Raum zu bringen. Und Jankowski war auch begeistert von dieser Idee. Und somit konnten wir eigentlich mit drei von diesen Werken, Cäsar, Che Guevara, die auch noch für gewisse Ideologien stehen natürlich, und eine Figur, die versucht, ein Werk von Salvador Dali, ein surrealistisches Werk von Salvador Dali, nachzubilden, konnten wir so wie einen öffentlichen Platz im Museum kreieren. Das Megayacht und das Speedboat sind zwei unterschiedliche Größen, ein großes Werk und ein kleines Werk, werden von einem Bootsverkäufer angepriesen, der auch nochmal in diesem Video das Prinzip des Readymades eigentlich erklärt, anhand von Marcel Duchamp und anderen Werken von Christian Jankowski. Es ist ganz interessant, weil es ist ein Persiflage des Kunsthandels und der Bedeutung auch der Privatwirtschaft im Kunstbereich heutzutage, denke ich. Also man kann die Boote, man kann die Schiffe kaufen als Schiffe und da zahlt man eine bestimmte Summe, eine hohe Summe, sind große, teure Schiffe, aber man kann sie mit einem künstlichen Mehrwert kaufen und dann wird das kleine Christian getauft und das große wird Jankowski getauft. Und dann zahlt man natürlich den großen Mehrpreis, weil man hat dann zwei Kunstwerke. Das redet von Wertschöpfung, von Privatisierung, vom heiklen Grat, schmalen Grat zwischen Kunst und Realität, zwischen Kunst und Wirtschaft, zwischen Kunst und Kommerz auch. Und in typisch jankowskischen Art ist das dann ironisch, spielerisch, witzig, aber auch mit einer der Gesellschaft sehr analogen Unterton eigentlich präsentiert worden.
Wir können hier nicht alle Werke besprechen, die in der Ausstellung zu sehen sind, Rein Wolfs. Ich möchte trotzdem nochmal auf zwei Werke zurückkommen, die hier natürlich einen besonderen Reizcharakter entfalten könnten. Valentin Caron, der auch im kommenden Jahr den Schweizer Pavillon an der Biennale von Venedig bespielen wird. Der Walliser Künstler Valentin Caron ist mit einem großen Kreuz vertreten. Und außerdem gibt es eine Arbeit von Dan Faux, ein kleines Grabkreuz aus Holz, das an eine Wand gelehnt ist. Vor 4 Jahren, als das Museum eröffnet wurde, gab es einen Skandal, weil die Kuratorin damals einen gekreuzigten Frosch mit heraushängender Zunge und Bierhumpen von Martin Kippenberger in den Eingangsbereich gehängt hat. Und das hat in dieser katholisch geprägten Gegend für einen großen Skandal gesorgt. Warum zeigen Sie jetzt hier diese Kreuze und was ist das für eine Geste?
Also ein Kreuz von Valentin Caron ist nicht unbedingt ein Kreuz in erster Linie. Wir haben es klar zu tun mit einer geometrischen Skulptur, die an die Wand hängt, in Form eines Kreuzes. Wir haben es auch nicht mit einem Ready-Made zu tun, weil es ist kein holzernes Kreuz, was aus der Region genommen ist und ins Museum verfrachtet wurde, sondern es ist eine Nachbildung eines Kreuzes. Es ist Polystyrol und Kunstharz und somit ist es eine Umsetzung, eine Übersetzung, eine, ich würde sagen, auf Neudeutsch Kunstwerkialisierung von einem realen, aufgeladenen Gegenstand. Ich habe bewusst von den Caron nach Südtirol auch bringen wollen, weil die Region, wo Caron herkommt und wo er auch immer noch tätig ist, nämlich das tiefkatholische Wallis mit seiner Zweisprachigkeit, in diesen beiden Hinsichten, Sprachproblematik und tief religiöser Hintergrund, so stark ähnlich sind. Und ich habe bewusst auch ein Kreuz, ein Kunstwerk, was wie ein Kreuz aussieht, in der Ausstellung haben wollen, weil es in dem vierten Obergeschoss des Museums so wunderbar referiert an einem Kreuz, was man, wenn man rausschaut, im Fenster nebenan, oben auf dem Berg sieht und weil es diese Ikonhaftigkeit in den öffentlichen Raum nochmal ganz klar ins Museum bringt. Es ist ein öffentliche Ikone, die im Museum, in einem Raum, der, wir wissen es, Museen werden immer wieder mit kirchenähnlicher Strukturen in Verbindung gebracht, eigentlich sehr prägnant funktionieren kann. Dass es eine ganz andere Arbeit ist als die Kippenbergerschen Arbeit, ich glaube, das muss man hier nicht weiter erklären. Ich denke, es ist eine sehr respektvolle Arbeit. Es ist eine Arbeit, die das Kreuz eher feiert, als dass es das Kreuz herunterbringt. Es ist eine Arbeit, die eigentlich sehr natürlich, meines Erachtens, sich in diese museale Struktur im Südtirol einfügt. Das zweite Kreuz von Jan Vaux ist im Gegensatz zum Kreuz von Caro ein richtiges Ready-Made. Es ist ein Ding, ein Objekt, das Jan Vaux' Vater geschaffen hat, als temporäres Grabmal für Jan Vaux' Großmutter. Jan Vaux hat dieses temporäre Kreuz genommen, hat es bei ihm auf dem Balkon eine Weile stehen lassen, hat sich das öfters angeschaut und es wurde ihm immer klarer, wie diese Arbeit in seiner künstlerischen Praxis, die sich so autobiografisch mit der Geschichte seiner vietnamesischen Familie von Vietnam zum Westen eigentlich auseinandersetzt, dass er dieses Objekt eigentlich wunderbar wie ein ästhetisches Objekt, in dem diese Familiengeschichte so optimal klar gemacht wird, auch in der Namensgebung mit der westlichen Schrift und der asiatischen Schrift von der gestorbenen Großmutter so wunderbar eigentlich dargestellt wird.
Rhein-Wolf, Sie haben jetzt einige Werke genauer angeschaut. Mir ist so als Gesamteindruck dieser Ausstellung aufgefallen, dass es alles einerseits feine Gesten sind, es sind keine schreierischen, plakativen Gesten und es sind auch keine mächtigen, aufgeblasenen Werke, wie man sie zum Teil in den letzten Jahren gesehen hat im Kunstbetrieb. Ist das eine Trendwende, die Sie damit markieren? Wenn Sie vielleicht dazu noch etwas sagen.
Ja gut, ich wollte natürlich die Ausstellung wie eine große, offene Fläche bespielen. Und wenn man die Offenheit predigt, dann wird es schwierig, wenn man in dem Raum auch nochmal Kisten einbaut und dann große Videoprojektionen mit entsprechenden akustischen Problematiken reinbaut. Ich glaube aber auch, dass eine Entwicklung in Richtung subtileren Gesten momentan eigentlich sehr aktuell ist und dass es wirklich momentan die Zeit mit den Großprojektionen, mit den großen Budgets, womit man diese gewaltige Projektionen und auch Fotografien zum Beispiel in den Raum setzt, dass die Zeit vielleicht nicht diese Zeit ist. Also wir haben jetzt die 100 Tage Kassel hinter uns, haben die Documenta gesehen und auch die Documenta ist nicht die Ausstellung mit den sehr großformatigen Videoprojektionen, abgesehen von 3, 4, die da auch eine wichtige Rolle spielen. Fotografie zum Beispiel habe ich auf der ganzen Documenta fast nicht gesehen. Es ist eine interessante Entwicklung, wie die Medien der 90er und Nuller Jahren eigentlich langsam ihre Vormachtstellung im Kunstbetrieb vielleicht am Verlieren sind.
Vielleicht als letzte und anschließende Frage. Ich habe vor kurzem mit der französischen Kunstsoziologin Nathalie Enig gesprochen und sie spricht von einem Paradigmenwandel, der in der Kunst im Gange ist. Würden Sie eine solche Beurteilung unterschreiben, Rhein-Wolfs?
Es ist natürlich schwierig, um da so eine Antwort darauf zu geben, weil es gibt natürlich unterschiedliche Paradigmenwechseln. Aber ich glaube schon, dass wir an einem entscheidenden Moment angelandet sind, wo die Kunst in gewissen anderen Richtungen geht. Das hängt einerseits mit der Distribution der Kunst zu tun, also wird der Kunsthandel auf dem Level funktionieren bleiben, wo sie jetzt lange gewesen ist. Zweitens wird auch die Musealisierung unserer Länder, wird die so weit voranschreiten oder wird die weitergehen oder werden wir da zurückbuchstabieren müssen? Sind die Gelder noch vorhanden? Sind die Budgets vorhanden? Dann kann die Kunst sich behaupten gegenüber dieser ganzen Bilderflut? Das ist eine Frage, die schon im postmodernen Zeitalter eigentlich aktuell wurde, aber die jetzt wieder aktuell geworden ist, glaube ich. Ein Paradigmenwechsel auch in der Art, wie direkt oder wie verschlüsselt Künstler mit politischen Themen umgehen. Und ich finde auch, die letzte Documenta hat gezeigt, im Gegensatz zu Documenta 11 von Oquien Weser, wie man auch auf subtile und metaphorische Art mit politischen Realitäten umgehen kann. Subtil und nicht unbedingt nur auf dokumentarischen Art.
Was nehmen Sie, Rhein-Wolfs, von der Auseinandersetzung mit diesem Ort und auch mit der Arbeit für diese Ausstellung zurück nach Kassel mit für Ihre Arbeit an der Kunsthalle Fridericianum in den nächsten Jahren? Ihr Vertrag ist ja verlängert worden.
Ich bin ein sehr institutioneller Kurator, habe ich immer gesagt. Ich habe eigentlich immer in institutionellen Rahmen gearbeitet und mich da versucht, so gut wie möglich eine Institution ein Profil zu verschaffen. Und eigentlich mal ein Jahr lang nicht in der Institution selber zu arbeiten, aber als Gastkurator in einem anderen Haus tätig zu sein, das hat mir also sehr gefallen und hat so den Experimentraum gegeben und auch der Distanz zu einem selber, um aus dem normalen Rahmen rauszukommen, jetzt auch mal wieder eine richtige Gruppenausstellung zu kuratieren und davon einige neue Künstlernamen mitzubringen für die nächsten Jahre und auch einige Formate ausprobiert zu haben. Das Format der Gegenüberstellung zum Beispiel, was ich interessant finde, um dann in Zukunft vielleicht auch mal wieder in Kassel auszuprobieren. Fridericianum und Museum sind seit komplett andere Strukturen von den Räumlichkeiten her, von den Lichtverhältnissen her, vom Umfeld her. Aber gerade das gibt wieder Möglichkeiten, um anders über Dinge nachzudenken.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.